Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Traum und Albtraum. Das revolutionäre Bayern 1918-19. Ein Feature von Georg Gruber.
Weißer 7. November 2018. Auf der Theresienwiese in München wird in einem Bierzelt gefeiert. Ein Fest der Demokratie. Anlass 100 Jahre Revolution. Denn hier gab es am 7. November 1918 eine große Friedenskundgebung. Und hier begann nach den Reden die Bayerische Revolution mit einem Marsch zu den Kasernen. An der Spitze der Sozialist und Pazifist Kurt Eisner. Ein gebürtiger Berliner, der seit 1910 in München lebte.
Eisner rief die Republik in München 2 Tage früher aus als Scheidemann und Liebknecht in Berlin. Da sage ich jetzt als Münchner, es ist jetzt nichts Neues, dass wir früher los haben wie Berlin.
Dieter Reiter, der Münchner SPD-Oberbürgermeister 2018 auf der Theresienwiese. Dass Kurt Eisner, gebürtiger Berliner und 1918 kein Sozialdemokrat war, sondern einer von der linken Abspaltung, der USPD, was soll's.
Und zum Schluss uns noch unser Freistaat Bayern und seine Gründungsväter, sie leben tot!
Reiter gelingt ein spielerischer Umgang mit dem Urknall der modernen bayerischen Geschichte. Die CSU tut sich da schwerer.
Man stelle sich vor, Bayern als Sowjetrepublik. Nun, lang hat es nicht gedauert, ging aber auch unter schlimmen Umständen weiter.
Beim offiziellen Staatsakt zum 100. Geburtstag des Freistaates am selben Tag im Münchner Nationaltheater schafft es Ministerpräsident Markus Söder, CSU, in seiner Rede vor geladenen Gästen Kurt Eisner kein einziges Mal zu erwähnen.
Und deswegen zum Geburtstag sage ich, es lebe der Freistaat Bayern. Und Gott mit dir, du Land der Bayern.
Dichtung ist Revolution.
So lautet der Titel einer Ausstellung, die bis zum Sommer im Münchner Literaturarchiv Monacensia zu sehen ist. Die 4 Männer, die dort als Gründungsväter des revolutionären Bayern vorgestellt werden, wären heute vermutlich keine CSU-Mitglieder. Kurt Eisner, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Ernst Toller. 4 Schriftsteller und Intellektuelle, alle 4 keine gebürtigen Bayern. Erich Mühsam, ein Anarchist, der seit Jahren in der Münchner Bohème zu Hause war. Gustav Landauer, ein Anarchist, der mit seinem Aufruf zum Sozialismus ein wichtiger Theoretiker der Linken war. Und Ernst Toller, mit Mitte 20 der Jüngste, der freiwillig in den Krieg gezogen und als Pazifist zurückgekehrt war. Dichtung ist Revolution.
Weil das natürlich die Überzeugung auch war, die sie hatten, dass sie mit ihrer Dichtung politisch was bewirken können.
Sagt die Kuratorin der Ausstellung, die Literaturwissenschaftlerin Laura Mokros.
Einerseits wie Mühsam ganz konkret, der wirklich ein Gedicht schreibt, mit dem er sich an die Arbeiter richtet, woran eine ganz klare Botschaft hat, geht auf die Straße, kämpft mit. Und aber auf der anderen Seite auch auf einer intellektuelleren Ebene, wie jetzt Eisner und Landauer, die darauf hoffen, dass eine Bildung und auch ein Empfinden für Kultur bei den Leuten auslöst, dass sie anders zusammenleben.
Kurt Eisner war in Haft, weil er einen Streik der Münchner Munitionsarbeiter mitorganisiert hatte. Am 5. November erklärt er auf einer Kundgebung:
Nur noch kurze Zeit. Aber ich setze meinem Kopf zum Pfande, ehe 48 Stunden verstreichen, steht München auf.
7. November 1918. Rund 60.000 Menschen versammeln sich auf der Theresienwiese für eine gemeinsame Friedenskundgebung von SPD, Gewerkschaften und USPD. Wenige Tage vorher hatte in Kiel der Matrosenaufstand begonnen. Die Zeichen stehen auf Revolution. Erhard Auer, SPD, ein Pragmatiker, der keinen Umsturz möchte, spricht auf den Stufen der Bavaria. Kurt Eisner am Rande der Kundgebung, zusammen mit Ludwig Gandorfer, einem einflussreichen Bauern. Zum Schluss ergreift Felix Fechenbach, der Sekretär Eisners, das Wort.
Soldaten, auf in die Kaserne. Befreien wir unsere Kameraden. Es lebe die Revolution.
Der gemeinsame Demonstrationszug von SPD und Gewerkschaften löst sich am Friedensengel auf. Kurt Eisner und seine Anhänger, darunter viele Soldaten, wählen eine andere Route. Oskar Maria Graf beobachtet ihn.
Ab und zu starrte er gerade vor sich hin. Halb ängstlich, halb verstört. Arm in Arm mit dem breitschultrigen, wuchtig ausschreitenden blinden Bauernführer Gandorfer ging er. Diese Gestalt bewegte sich viel freier. Derb auftretend, fest. Und so eben wie ein bayerischer Bauer dahingeht.
Er ist mit seinen Anhängern zu den Kasernen im Norden der Münchner Innenstadt marschiert und hat dort versucht, die dort stationierten Truppenteile zum Anschluss an seine Bewegung zu bekommen. Und das ist ihm gelungen. Und das ist, glaube ich, der Clou an der Geschichte. Dadurch war die Monarchie praktisch der Einheiten entblößt, die einen revolutionären Umsturz eben noch hätten verhindern können.
Erzählt der Historiker und Eisner-Biograf Bernhard Grau. Die Revolution gelingt ohne Blutvergießen. Die Soldaten sind kriegsmüde. Seit Wochen ist klar, dass dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Nach dem Marsch zu den Kasernen bilden sich im Matheserbräu ein Arbeiter- und ein Soldatenrat. Der Historiker Georg Kögelmeier.
Diese Räte hatten ja zunächst eine ganz praktische Funktion. Man spricht da vom Revolutionsorgan, dass also sie die Revolution, den Umsturz organisieren sollten, was sie in dieser Nacht dann auch gemacht haben. Also sie haben kleine Trupps zusammengestellt, bewaffnet und haben dann entsprechend strategische Einrichtungen dann besetzt. Telegrafenamt und Kriegsministerium und sowas. Das war also die erste Aufgabe der Räte.
Kurt Eisner zieht weiter zum Landtag, wo sich nur noch der Hausmeister befindet. Am späten Abend eröffnet Eisner im Sitzungssaal die vorläufige konstituierende Versammlung der Arbeiter-, Soldaten- und Bauernräte, erklärt die Monarchie für beendet und proklamiert die Republik Bayern.
Mit Ihrer Zustimmung übernehme ich das Amt des provisorischen Ministerpräsidenten.
Es ist die Geburtsstunde des Freistaates. Der König verlässt in derselben Nacht mit seiner Familie die Stadt.
Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt.
Noch in der Nacht verfasst Eisner eine Proklamation, die überall in der Stadt veröffentlicht werden soll.
Um nach jahrelanger Vernichtung aufzubauen, hat das Volk die Macht der Zivil- und Militärbehörden gestürzt und die Regierung selbst in die Hand genommen.
Und er schreibt einen Aufruf an die Bevölkerung Münchens, in dem er ausführlicher seine Ziele darlegt. Eine Volksregierung, die vom Vertrauen der Massen getragen wird, die Einberufung einer Nationalversammlung, gewählt von allen mündigen Männern und Frauen. Und auch außenpolitische Ziele. Bayern habe die moralische Kraft, für Deutschland einen Frieden zu erwirken, der es vor dem Schlimmsten bewahrt.
Eine neue Zeit hebt an. Jeder Arbeiter an der neuen Freiheit ist willkommen. Alle Beamten bleiben in ihren Stellungen. Grundlegende soziale und politische Reformen werden unverzüglich ins Werk gesetzt.
Träumer, als die Dichter die Macht übernahmen, heißt ein Buch von Volker Weidermann über jenes halbe Jahr nach dem Sturz der Monarchie, in dem so vieles möglich schien.
Also er ist eigentlich wirklich ein Träumer par excellence, aber einer mit echter Parteikarriere. Also der hat ja auch für die SPD-Zeitung Vorwärts geschrieben, so lange bis die verantwortlichen Politiker meinten, na, das sei ihnen aber zu schwärmerisch. Für seine Überzeugung ist er ins Gefängnis gegangen, weil er den Munitionsarbeiterstreik in München organisiert hat während des Krieges und ist schon ganz früh für seine Überzeugung ins Gefängnis gegangen, weil er nämlich den Kaiser verhöhnt hat in einem journalistischen Text. 9 Monate kann man damals noch für einen satirischen Text hinter Gitter. Und gleichzeitig hat er aber eben dieses Dichterische. Er war auch ein Dichter, hat Gedichte geschrieben, hat Texte übersetzt. Und verband eigentlich das Beste aus beiden Welten, Parteipolitik und Dichtung.
Mit diesem Phantastenbegriff oder auch Träumer, muss ich sagen, tue ich mir schwer. Auf der einen Seite sind sie natürlich Träumer, weil sie diese Ideale haben und diesen Glauben haben, dass es wirklich ein anderes Zusammenleben geben kann und dass man das so schnell umsetzen kann. Das ist ein Stück weit nicht ganz realistisch gedacht. Auf der anderen Seite ist eben die Gefahr, dass man das Bild, das auch von rechts geschaffen wurde, damit aufgreift. Weil man wirklich von rechts eben versucht hat, diese Neuerungen, die die Revolution gebracht hat, damit zu entkräften, dass man sagt, das ist das Werk von Spinnern, von Literaten, die eben nicht politisch handeln können.
Dichtung ist Revolution.
Eisner war kein Träumer, sagt der Eisner-Biograf Bernhard Grau. Kein Träumer, sondern ein sehr politisch denkender Mensch mit idealistischen Grundvorstellungen, der dabei aber sehr genau wusste, worauf er hinaus wollte.
Nur so ist auch zu verstehen, dass seine Bewegung dann letzten Endes diesen Erfolg gehabt hat. Interessant auch, dass er von Anfang an großen Wert darauf legt, dass Ruhe und Ordnung eingehalten werden. Also das nimmt in seinem Aufruf auch einen großen Stellenwert ein. Sicherheit des Eigentums wird gewährleistet, also bei einer sozialistischen Machtübernahme auch nicht unbedingt selbstverständlich. Also man merkt schon, also eine Sozialisierung und eine Diktatur der Arbeiterklasse waren jetzt nicht die Ziele, die Eisner verfolgt hat.
Eisner hat das seltene Talent, visionäre Ziele mit pragmatischem Alltagshandeln zu verbinden. Ihm gelingt es, die Mehrheitssozialdemokraten einzubinden, obwohl sie gegen die Revolution waren. In seinem Kabinett sind ein Parteiloser, zwei USPD und vier SPD-Mitglieder, darunter Erhard Auer, sein einflussreichster Gegenspieler. Er wird Innenminister. Ein provisorischer Nationalrat soll die Interessen des Volkes vertreten, darin Landtagsabgeordnete der SPD, des Bauernbundes, der Liberalen Vereinigung sowie Vertreter der Räte. Und Kurt Eisner ruft Gustav Landauer nach München. Er schreibt ihm, er möge an der Umbildung der Seelen mitarbeiten.
Und dann ganz wichtig, eben nach der Ausrufung der Revolution, als er Ministerpräsident ist, eine seiner ersten Handlungen ist, dass er eine große Revolutionsfeier veranstaltet. Das klingt im ersten Moment jetzt ein bisschen absurd, er hat sicher auch viel anderes zu tun, aber es ist natürlich genau sinnbildlich dafür, wie wichtig ihm die Bildung und die Kultur ist, welchen Einfluss er sich davon auch verspricht auf die Menschen. Es wird Beethoven, die Leonoren-Ouvertüre gespielt, wo er eben auch sagt, das ist das Bild für das Ende dieses schrecklichen Krieges. Es geht neu und anders los. Und er hat selber einen Text verfasst, den Gesang der Völker, den er eben zu diesem Anlass verfasst und dann auch vorträgt, wo man nochmal sieht, es endet mit den Zeilen, O Welt, werde froh, Welt, werde froh. Er hat jetzt wirklich die Hoffnung, dass es anders wird, dass es neu losgeht.
Welche Rolle die Räte spielen sollen, ist umstritten. Sie bekommen eine beratende Funktion. Mehr möchte besonders die SPD ihnen nicht zugestehen.
Das beginnt ja schon am 8. November, dass in den größeren Städten außerhalb Münchens dann auch Räte gebildet werden. Zunächst übrigens Soldatenräte, weil die Soldaten da eben besonders empfänglich waren für diese neue Organisation. Und dann geht es allerdings auch weiter, Arbeiterräte, und auf dem Land entstehen dann auch Bauernräte, wobei das nie so ein komplettes System gewesen ist. Also das war ja so gedacht eigentlich, dass dann von unten nach oben gewählt wird. Aber ein geschlossenes System ist eigentlich da zu keinem Zeitpunkt entstanden.
Schon bald ist Eisner antisemitischer Hetze ausgesetzt und steht von zwei Seiten unter Druck. Von rechts, weil zu fortschrittlich und wegen seiner außenpolitischen Friedensmissionen. Und von links, weil zu wenig revolutionär. Rätedemokratie oder parlamentarische Demokratie bleibt ein Streitpunkt. Eisner sieht von Verstaatlichungen ab. Erich Mühsam geht der Umbau der Gesellschaft nicht schnell und nicht weit genug. Er spottet.
Als Sozialisten brauchten ihn Bayerns Kapitalisten in keiner Weise zu fürchten.
Am 12. Januar 1919 soll ein neuer Landtag gewählt werden. Gustav Landauer hält den Termin für zu früh. Viktor Klemperer berichtete damals als Journalist aus München.
Das Münchner Rätsel.
Er wundert sich über die Revolution und über die Begeisterung, die Eisner auf Veranstaltungen auslösen kann.
Der Witz ersetzt ihm fast immer das Pathos und wird ihm immer mit dankbarem Jubel quittiert. Lassen Sie mir nur ein wenig Zeit. Nur ein paar Tage noch möchte ich als Ihr Ministerpräsident arbeiten können. Jemand ruft von der Galerie: 100 Jahre!
Nein, das will vor allem die bayerische Landbevölkerung nicht. Bei den Wahlen am 12. Januar scheitert Eisner. Seine USPD erhält ganze 2,5%. 2,5% für den Regierenden. Mit einem solchen Debakel hatte er nicht gerechnet. 100 Tage war er im Amt, dennoch hat er in dieser kurzen Zeit erstaunlich viel erreicht, bilanziert der Historiker Bernhard Grau.
Zum einen ist es ihm gelungen, eine demokratische Grundordnung zu installieren, ein Kammersystem zu errichten, zu dem ein allgemeines freies Verhältniswahlrecht geschaffen worden ist. Es ist Frauenwahlrecht eingeführt worden. In seiner Ära ist auch die Trennung von Staat und Kirche erfolgt. Also in Bayern sicher ein ganz wichtiger Schritt, der sich vor allen Dingen darin manifestiert hat, dass es von da an keine geistliche Schulaufsicht mehr gab. In dieser Zeit ist auch der 8-Stunden-Tag eingeführt worden, so kleinere soziale Errungenschaften, aber auch ganz wichtig, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, auch das Koalitionsrecht der Arbeiter. Alles das sind klassische Forderungen natürlich oft der Sozialdemokratie gewesen. Das ist in dieser Phase in die Praxis umgesetzt worden.
21. Februar 1919. Kurt Eisner ist auf dem Weg in den Landtag. Ein letztes Mal, er will seinen Rücktritt bekannt geben. Doch so weit kommt es nicht. Er wird von dem 22-jährigen Anton Graf von Arco auf Valley, einem völkischen Antisemiten, auf offener Straße erschossen. Sein Motiv?
Eisner ist Bolschewist. Er ist Jude. Er ist kein Deutscher. Er verrät das Vaterland.
Heute erinnert ein Denkmal an den Mord. Der Umriss des Körpers ist wie bei einer polizeilichen Kreidezeichnung auf dem Bürgersteig eingelassen. Das Denkmal entstand erst Ende der 1980er Jahre nach langer Diskussion. Im Februar 1919 ist die Bestürzung über den Mord groß. Die Beerdigung des populären Politikers ein Staatsakt, begleitet von Zehntausenden Menschen.
Ein unübersehbarer Zug setzte sich von der Theresienwiese aus in Bewegung. Von allen Gauen Bayerns war das Volk zusammengekommen. Voran marschierten die Penzberger und die Haushammer Bergleute in ihrer schwarzen Tracht. Dann folgten Tausende und Abertausende. Nicht nur die vielen, vielen Abordnungen führten Kränze mit sich. Ich sah weinende Arbeiterfrauen und hart dreinschauende Proletarier, die für den Toten eine letzte Blumengabe trugen.
Erinnert sich Oskar Maria Graf.
Das ganze revolutionsfeindliche München gaffte. Die geeinten Unteren marschierten. Die Masse zeigte sich groß und ungeheuer. Der Ostfriedhof war so voll, dass nichts zu sehen war als Köpfe und Fahnen. Es war wirklich, als das letzte Hoch auf die Revolution erschallte, als schrie die Erde selber.
Heute hängt weder in der Staatskanzlei noch im Landtag ein Bild von Kurt Eisner, dem Vater des Freistaates. München zog in jenen revolutionären Umbruchsmonaten viele Sonderlinge und Weltverbesserer an, ähnlich wie Schwabing in den 1960er Jahren.
Der Ruf Münchens schallte damals wirklich durch weite Teile Europas. Was? Ein Theaterkritiker setzt sich einfach auf den Stuhl des Ministerpräsidenten, predigt und verteilt Geld? Da müssen wir hin.
Der Journalist und Autor Volker Weidermann.
Und es gab damals einfach schon in der Folge von der Lebensreform in ganz Europa. Es gab ja diese unglaublichen, emanzipatorischen, langhaarigen, hypnotisierenden, egalitären Aufbruchsbewegungen. Und in dieser Zeit war für diese Menschen, manchmal für besonders Weltkluge, aber auch für besonders Weltfremde, war das wirklich offenbar ein magnetischer Punkt. Ja, und es war wie ein Happening, so liest sich das. Prediger, jeder durfte seine Ideen vorbringen. Kann ja sein, wenn das bei Kurt Eisner geklappt hat, wenn man nur überzeugend genug redet, wird man dem Ministerpräsident. Und offenbar wollten das auch viele Italiener, Griechen, Franzosen und andere dahergelaufene einfach mal ausprobieren. Muss toll gewesen sein auch.
Allerdings das Alltagsleben in München in der Revolutionszeit darf man sich jetzt auch nicht zu ungewöhnlich vorstellen. Also wenn man sich zum Beispiel die Tagebücher von Thomas Mann oder von der Hedwig Pringsheim anschaut, die sind weiterhin ins Konzert gegangen und zu Theatervorstellungen, haben eigentlich ein Leben geführt, wie als wäre nichts passiert. Also haben schon wahrgenommen, dass sich was verändert hat und haben natürlich auch die Risiken gesehen, aber zunächst mal hat man nicht den Eindruck, dass das also sie in ihren täglichen Gewohnheiten massiv beeinträchtigt hat.
Politisch kommt es nach der Ermordung Eisners zu einem Machtvakuum, das erst am 7. April mit der Ausrufung der Räterepublik endet. Die SPD-Regierung zieht sich nach Bamberg zurück, auch der Landtag verlässt München. An der Spitze dieser ersten Räterepublik stehen Leute wie Erich Mühsam, er hat die Proklamation verfasst, Gustav Landauer und Ernst Toller. Die Kommunisten verweigern sich, sie wollen die ganze Macht.
Diese Räterepublik ist ein tollkühner Handstreich verzweifelter Arbeitermassen, die verlorene deutsche Revolution zu retten,
schreibt Ernst Toller in seinen Erinnerungen Eine Jugend in Deutschland.
Die Arbeit beginnt. Ein Erlass verkündet die Sozialisierung der Presse, ein anderer die Bewaffnung der Arbeiter und die Schaffung der Roten Armee, ein dritter die Beschlagnahme von Wohnungen zur Linderung der Wohnungsnot, ein vierter regelt die Lebensmittelversorgung.
Ernst Toller wird Vorsitzender des Zentralrates.
Jeder glaubt, die Räterepublik sei geschaffen, um seine privaten Wünsche zu erfüllen. Eine Frau möchte sofort getraut werden. Bisher hatte sie Schwierigkeiten, es fehlten notwendige Papiere. Die Räterepublik soll ihr Lebensglück retten. Ein Mann will, dass man seinen Hauswirt zwinge, ihm die Miete zu erlassen. Eine Partei revolutionärer Bürger hat sich gebildet. Sie fordert die Verhaftung aller persönlichen Feinde, frühere Kegelbrüder und Vereinskollegen.
Gustav Landauer ist als Beauftragter für Volksaufklärung zuständig für Kultur, Presse und Schule. Er verfügt: neue Lehrbücher und keine Hausaufgaben, keine Prügelstrafe mehr. Viktor Klemperer notiert:
Mein Eindruck war, dass er in allem etwas mehr war als Eisner. Etwas ernster, etwas gebildeter, etwas idealistischer, etwas radikaler, ohne alle Blutgier und etwas ungeeigneter als Staatsmann.
Über die vielen einfachen Arbeiter und Soldaten, die sich in den Räten politisch engagieren, weiß man relativ wenig, hat der Historiker Georg Kögelmeier festgestellt.
Im Allgemeinen waren diese Rätevertreter eher jüngere Leute, also jedenfalls jünger als die bisherige politische Elite, also als die Abgeordneten und Minister und so weiter. Ernst Toller, der dann ja eben das Oberhaupt der ersten Räterepublik war mit 25 Jahren.
Ist diese Räterepublik eine intellektuelle Spielerei der Münchner Bohème? Der Historiker Bernhard Grau.
Ich glaube, den Beteiligten war das eigentlich schon klar, dass das keine Spielerei ist. Also das war doch mit erheblichen Risiken verbunden, so eine Bewegung in Gang zu setzen. Man hat dann auch gesehen, ab Januar 1919 nehmen dann auch gewalttätige Ausschreitungen zu, dass das also kein Spaß ist, mit dem man sich da herumschlägt. Es war auch vielen bewusst, dass sie da ihr Leben riskieren würden. Also da gibt es Aussagen, die das eindeutig belegen. Also als Spielerei, denke ich, würde man das nicht sehen.
Es waren Leute dabei aus der Bohème, die es nicht wirklich ernst nahmen. Aber dann waren auch Menschen dabei wie Landauer, wie Silvio Gesell zum Beispiel, ein bärtiger Geldforscher, der das Geld binnen Wochenfrist verfaulen lassen wollte, wie er schrieb.
Volker Weidermann.
Menschen, die einfach 30, 40 Jahre Kraft ihres Lebens an eine Idee geglaubt hatten, Überzeugungen hatten und ganz sicher waren, wenn sie eine Sekunde lang nur die Möglichkeit haben werden, ihre Ideen in Wirklichkeit zu verwandeln, dann würden sie die Welt verwandeln. Zum Beispiel jemand wie Silvio Gesell, dessen Ideen man mit Fug und Recht als Spinnerei betrachten kann. Dessen Ideen werden heute noch in der Chefetage der EZB diskutiert. Die Idee des negativen Zinses, des Verfallens von Geldwert, und wird von vielen als einer der wesentlichen Ökonomen des letzten Jahrhunderts betrachtet.
Die erste Räterepublik der Schriftsteller und Intellektuellen, Anarchisten und Sozialisten währt nur wenige Tage, vom 7. bis 13. April 1919. Nach einem gescheiterten Putschversuch am Palmsonntag kommt es zu einer zweiten Räterepublik, diesmal unter Führung der Kommunisten um Eugen Leviné, der erst Mitte März von der Berliner KPD-Zentrale nach München geschickt worden ist. Derweil wächst der Druck von außen. Flugblätter voller Verleumdungen und antisemitischer Ressentiments hetzen gegen die Räterepublik.
Es gab gerade über die zweite Räterepublik die schlimmsten Verleumdungen, beispielsweise, dass Frauen zum Allgemeineigentum erklärt worden wären, was natürlich jeglicher Grundlage entbehrt.
Regierungstruppen und rechte Freikorps rücken auf München vor. Dort führt Ernst Toller, der Pazifist, die Rote Armee.
Und dann schaukeln sich die Verhältnisse hoch. Es kommt in München zur Hinrichtung von Geiseln, die damit begründet wurde, dass also Gräuelnachrichten über das Vorgehen der weißen Truppen bekannt geworden sind. Und das dient dann wiederum den weißen Truppen, also wirklich mit brutaler Härte gegen die Räterepublikaner vorzugehen.
Der Traum von einer anderen Gesellschaftsordnung wird zum Albtraum.
Es gab Straßenkämpfe in München, aber es wurden auch dann einfach alle Gefangenen ja reihenweise an die Wand gestellt und erschossen. Die meisten Opfer, die da entstanden sind, das waren Vertreter der Räteseite, also die Arbeiter und so weiter. Da gab es also keine Standgerichte oft, sondern die sind einfach Man kann sagen, ermordet worden, zum Teil eben ganz brutal und bestialisch, wie Gustav Landauer zum Beispiel, der ins Gefängnis nach Stadelheim gebracht wurde und hier dann ermordet wurde, der in der Zweiten Räterepublik zum Beispiel überhaupt keine Rolle gespielt hat. Da kann man sagen, das war auch der Hass auf alles Linke, Sozialistische, Kommunistische, das hier dann aufgetreten ist und sich da gezeigt hat.
Oskar Maria Graf ist Zeuge der gewaltsamen Niederschlagung.
Sie sind alle Hunde gewesen wie ich, haben ihr Leben lang kuschen und sich ducken müssen. Und jetzt, weil sie beißen wollten, schlägt man sie tot.
Wer von den Revolutionären nicht in den Kämpfen umkommt oder ermordet wird, dem wird später der Prozess gemacht. Eugen Leviné wird zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ernst Toller und Erich Mühsam müssen für 5 bzw. 10 Jahre in Festungshaft.
Es gab zu verschiedensten Münchner Revolutionären psychiatrische Gutachten, wo eben auch nochmal aufgemacht wird, dieses Bild, dass sie offensichtlich irregeleitet und tatsächlich verrückt sind in ihren Ideen und dass diese Ideen von einem demokratischen, freiheitlichen, humanistischen Zusammenleben, die will man natürlich jetzt in der Niederschlagung wieder entkräften.
Und die konservative Rechte und die völkische Rechte haben, das muss man ganz klar sagen, sich selber natürlich als Sieger der Geschichte gesehen und dann also publizistisch auch diese Niederschlagung der Räterepublik in ihrem Sinne ausgeschlachtet. Das heißt also, diese Aspekte wie Beteiligung von Juden, Literaten, Bolschewisten, Etablierung einer Diktatur der Arbeiterklasse haben sie für ihre eigenen Zwecke natürlich popularisiert und ihrer Propaganda zugrunde gelegt. Und damit hatten sie auch, da muss man nichts dran rumdeuten, gewissen Erfolg.
Der Historiker Bernhard Grau. Und es zeigte sich in der brutalen Niederschlagung schon, was kommen sollte. Volker Weidermann.
Die meisten Revolutionäre sind Juden gewesen, sind meistens sogar nicht bayerische Juden gewesen. Und was vorher latent in München, im Münchner Bürgertum, an Antisemitismus vorhanden war, das ist durch diese Regierungszeit wirklich brutal hervorgebrochen. Ein Hass ist hervorgebrochen, der auch zur Tat geworden ist und der in der Tat dann dazu führte, und da gibt es wirklich eine direkte Verbindung, dazu führte, dass München zur sogenannten Hauptstadt der Bewegung wurde. Das liegt in dieser Zeit begründet, da liegen die Wurzeln.
Im November 1918 hatte alles friedlich begonnen. Im Mai 1919 überschattete das blutige Ende der Revolution deren Errungenschaften. Den 8-Stunden-Tag, das Frauenwahlrecht, das Ende der kirchlichen Schulaufsicht. Kurt Eisners Hoffnung auf eine Umbildung der Seelen blieb der Traum engagierter Intellektueller, für den sie bitter büßen mussten. Immerhin, sie sind nicht vergessen. Zum 100-jährigen Jubiläum gibt es in München bis zum Mai mehr als 300 Veranstaltungen. Theater, Lesungen, Workshops, Ausstellungen, Diskussionsrunden.
Wir sind hier hinter dem Münchner Rathaus auf dem sogenannten Marienhof. Das war ein dicht bebautes Stadtviertel der Altstadt Münchens, 1945 zerstört. Und dann hat man es nicht mehr aufgebaut, sondern zu einer Freifläche gemacht. Eine Grünfläche.
In München gibt es heute eine Kurt-Eisner-Straße, allerdings weit weg vom Zentrum in Neuperlach. Lange wurden Eisner, der den Freistaat Bayern ausgerufen hat, und seine Mitstreiter kaum gewürdigt. Der Künstler Wolfram Kastner möchte Eisner in die Mitte zurückholen, auch wenn er damit bei den politisch Verantwortlichen der rot-schwarz regierten Landeshauptstadt München auf wenig Gegenliebe stößt.
Wir wollen diesen Platz nach Kurt Eisner benennen. Im Zentrum, im Herzen der Stadt, für den Mann, der sein Leben für die Demokratie eingesetzt hat und bitter dafür bezahlen musste, nämlich mit dem Mord, gewissermaßen als Erinnerung, als Verehrung auch und als ein Zeichen für die Gegenwart und für die Zukunft, dass wir diese Demokratie erhalten wollen und nicht irgendwelchen Leuten opfern, die mit Rassismus und mit Irrsinn die Zeiten zurückdrehen wollen. Da könnte man doch ein gutes, wunderbares Zeichen für die Demokratie setzen.
Traum und Albtraum, das revolutionäre Bayern 1918-19. Es sprachen Maximilian Held, Sebastian Schwarz, Frank Robert und der Autor. Ton Christiane Neumann, Regie Friederike Wigger.